wo jemand in seinem Homeoffice saß und dann hatte er so ein schickes Hemd an und Krawatte und dann stand er auf und stand da in Boxershorts. Da hat er wohl nicht so gut aufgepasst. Dies sind die Risiken der heutigen Zeit. Ja, aber da ich ja weiß, dass ich hier im Vollbild bin, konnte ich dieses Risiko nicht eingehen. Also nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch ganz besonders Ben David. Danke, dass du mich vorhin darauf hingewiesen hast, dass bald Gottesdienst ist. Dadurch konnte ich wirklich auch rechtzeitig da sein. Sonst hätte ich das vielleicht vergessen. Ja, ich habe die Predigt heute überschrieben mit Zufriedenheit kommt von innen. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Wenn ich nichts anderes sage, sind die Bibelstellen, die ich vorlese, aus der Schlachter 2000. Vor einigen Jahren, in der Gemeinde, wo ich damals war, hatten wir so einen Babyraum, der direkt am Gottesdienstraum dran war, mit einer Glasscheibe, sodass man was sehen konnte, aber dass die Kinder eben trotzdem dort laut sein konnten und spielen konnten und was auch immer. Und dann hatte ich mich nach dem Gottesdienst mit einer Mutter unterhalten, die dort war, und ich habe sie gefragt, wie es war, weil meine Söhne, wenn ich mich recht erinnere, eben auch mit da drüben war. Und sie sagte dann, war alles gut, jeder hatte das, was er wollte, und alle waren glücklich. Alle waren zufrieden. Ich möchte jetzt aus dem Wort Gottes einfach mal ein paar Beispiele nennen, was passiert, wenn keine Zufriedenheit da ist. Wenn diese Zufriedenheit abhanden kommt oder auch geraubt wird. Das fängt schon ganz früh an, ganz vorne in der Bibel, bei Adam und Eva im Paradies, wo sie einfach Gemeinschaft mit Gott hatten, wo, ich bin zu dunkel, gell? Ja, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen von dem Farblicht geben, dass es nicht zu sehr blendet, und dann halte ich das aus. Ja, bei Adam und Eva, die diese innige Gemeinschaft mit Gott hatten, die einfach, wie es heißt, in der Abendkühle mit ihm spazieren gegangen sind, die wirklich Nähe zu ihm hatten, die auch die Krone der Schöpfung waren. Der Mensch, sagt man ja, ist die Krone der Schöpfung. Und damals waren die beiden die ganze Menschheit. Und sie hatten diesen Shalom, diese ganz große Nähe zum Herrn. Eigentlich hat ihnen nichts gefehlt. Eigentlich hatten sie wirklich alles das, woraus man leben kann. Aber dann lesen wir im 1. Mose im Kapitel 3, in den Versen 1 bis 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Sie hatten alles gehabt. Und dann kommt einer ins Spiel, der selbst unzufrieden ist. Satan, der Feind Gottes, ein Engel, der Gott gleich sein wollte, wie man sagt. Mit List weckt er Unzufriedenheit. Er nimmt Bezug auf das, was Gott gesagt hat, auf das, was Gott angeordnet hat, und er verdreht es ein bisschen und erweckt Begierde gegen das, was ausdrücklich Gottes Wunsch ist. Ja, wir wissen, wie es weitergeht. Letztlich aufgrund dieses Ungehorsams und weil sie dann auch ja, versuchen, dies vor Gott zu verheimlichen, was natürlich nicht geht, verlieren sie das Paradies. Ein Kapitel später, bei Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, Gott nahm das Opfer von Abel an, aber nicht das von Kain. Im Hebräerbrief lesen wir dazu eine Erklärung im Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Letztlich ist Kain aber durch dieses Opfer, was vor Gott kein Wohlgefallen hat, so erbost, erzürnt, verhärtet sein Herz. Er ist unzufrieden, er ist zornig, was darin gipfelt, dass er seinen Bruder erschlägt. Wir lesen viele andere Begebenheiten im Alten Testament, einfach ja, davon, dass die Menschen böse wurden, dass die Menschen falsche Wege gegangen sind. Die Zeit vor Noah, dann Sodom und Gomorra, was zerstört wurde. Wir lesen von Josef und seinen Brüdern im Kapitel 37 im ersten Buch Mose, wo Josef einfach von Gott Träume hatte und in diesen Träumen eben einfach eine Vorausschau kam, wo Gott ihm schon darauf vorbereitet hat, dass er eines Tages ja, mit Macht ausgestattet sein würde, mit Herrschaft. Und seine Brüder waren dann beleidigt über ihn. Sie hatten das Gefühl, dass er sich über sie erhebt. Und sie waren auch sehr unzufrieden mit dem, was dort sich abzeichnete. Josef landete in Ägypten und letztlich aber trat das ein, was Gott vorausgesagt hatte. Josef wurde erhöht. Aber zuerst musste er durch diese schwierigen Situationen hindurch. Es sind ja etliche Kapitel, wo wir lesen, wie Josef ganz oft dann wieder Schmach erlitten hat, wie er Leid erlitten hat, bevor er dann wirklich dorthin kam, wo Gott ihn haben wollte. Wir lesen von Kriegen im Alten Testament, wo einfach Völker andere Völker überwältigt haben, um sich zu bereichern, weil sie mehr wollten. Und wir lesen auch im Neuen Testament Beispiele. Wir lesen von der Ehrsucht der Pharisäer. Die waren jetzt nicht so sehr auf materielle Güter aus, also das ist zumindest nicht das, wofür sie bekannt sind, sondern sie waren gebildet, sie kannten sich aus in der Bibel, sie kannten das Wort Gottes, aber sie wollten dafür Ehre empfangen von den Menschen. Es war ihnen wichtig, dass die Menschen zu ihnen aufschauen, es war ihnen wichtig, dass sie anerkannt wurden, dass sie geachtet wurden, dass man sie ehrt, auch auf der Straße. Wir lesen von der Ehebrecherin im Johannesevangelium im Kapitel 8, in den Versen 3 bis 11, wo diese Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, vor Jesus geführt wurde. Und die sie gebracht haben, hatten jetzt auf eine anständige Steinigung gehofft. Und Jesus versalzt ihnen die Suppe, indem er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wie sich dann so jeder geprüft hat, sind sie alle gegangen. Aber auch die Ehebrecherin, sie hat wahrscheinlich nicht einfach aus Langeweile diesen Weg eingeschlagen, sondern auch sie wird einen Mangel empfunden haben, sie wird eine Unzufriedenheit empfunden haben, worauf sie sich dann eingelassen hat auf sowas. Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, in einer Zeit, wo die Jünger und die Gläubigen in einer Art Gütergemeinschaft gelebt haben und alles gebracht haben, was sie hatten, um gemeinsam davon zu leben. Und ja, in ihnen ist irgendwie die Habsucht aufgekommen und sie haben ja einfach etwas verkauft und haben dann einen Teil nur des Erlöses gebracht und behauptet, es wäre alles. Sie hätten die Freiheit gehabt, einfach nur einen Teil zu bringen und damit ist gut, aber diese Vorspiegelung war einfach etwas, was vor Gott keinen Bestand hatte. Auch da eine Unzufriedenheit mit den Umständen, die zu solchen Verhalten führt. Und eine Erklärung, wie das auch zustande kommt, lesen wir dann im Judasbrief in den Versen 16 bis 19, wo eine Gerichtsankündigung über gottlose Sünder verfasst ist oder eine Beschreibung. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Was ist die Grundursache dieser Unzufriedenheit, dieses Gefühls des Mangels? Ich glaube, das ist eine Störung der Identität. Weiß ich, wer ich bin? Oder definiere ich mich über das, was ich habe, über das, was andere von mir denken, über das, was ich an Titeln habe, über Macht, über Einfluss, vielleicht über Eroberungen, sei es Eroberungen von Ländern, sei es Bettgeschichten und vieles mehr in dieser Richtung. Mache ich mich abhängig von Mode? Mache ich mich abhängig davon, von den Strömungen der Zeit? Ist es für mich ein ganz zentraler Lebensinhalt, in zu sein, hip zu sein, was auch immer, dabei zu sein in dem, was jetzt gerade angesagt ist? Es gibt natürlich auch einen positiven gesellschaftlichen Konsens, der für ein Funktionieren des Ganzes erforderlich ist. Das will ich nicht bestreiten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich nicht an jede Welle dranhänge, an alles, was irgendwelche Leute jetzt als modern propagieren, dass ich mich dem nicht unbedingt hingeben muss. Denn wo führt das hin, wenn ich ja versuche, diesen Mangel auszufüllen, diese Unzufriedenheit aus mir heraus, aus dem, was ich selber vielleicht leisten kann? Ich nehme da nur ein Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Das Gleichnis von dem reichen Bauern. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das ist ein Beispiel für viel Mühe, für nichts. Natürlich ist Wohlstand und Reichtum in unserer Gesellschaft angesehen. Das war es auch damals. Wenn einer reich war, wohlhabend war, dann war er gesellschaftlich geachtet. Die Leute schauten auf zu ihm, die Leute suchten seine Nähe vielleicht auch, und man war jemand, wenn man reich war. Aber letztlich hat dieser Reichtum nichts gebracht. Die Frage ist, ob es auch anders geht. Ich denke an die Menschen in armen Ländern, in Ländern wie Afrika oder wie in Afrika, es gibt ja da viele verschiedene Länder. In Südasien gibt es große Menschenmengen, große Landstriche, wo einfach sehr viel materielle Armut herrscht und wo doch immer wieder Leute berichten, wenn sie dort waren, dass sie beeindruckt sind von der Zufriedenheit, die sie bei den Menschen dort erlebt haben. Wo sie im Vergleich zu uns wirklich nichts haben, wo sie ja oftmals noch nicht mal so viel zu essen haben, dass sie wirklich satt sind. Aber sie sind zufrieden und sie sind glücklich. Das gilt sicher nicht für jeden, aber auch in solchen Situationen gibt es Menschen, von denen das eben berichtet wird. Und da muss ich ans Vaterunser denken, was Jesus uns gelehrt hat. Da steht der Satz drin: Unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist nicht die Rede davon, dass wir um großen Wohlstand bitten sollen. Da ist nicht die Rede davon, dass wir eine große Wunschliste aufstellen sollen, was wir denn alles so mal gerne hätten. Sondern da geht es wirklich um Versorgung. Und ich denke, Jesus hat sich was bei gedacht, als er im Vaterunser das so formuliert hat. Dass ja, es nicht wichtig ist, diesen materiellen Überfluss zu haben. Als ich damals nach der Kinderbetreuung den Satz hörte, den ich vorhin vorgelesen habe, jeder hatte das, was er wollte und alle waren glücklich, da kam mir der Gedanke, wie wäre es denn, wenn es andersherum wäre? Wenn ich das will, was ich habe, dann ist es doch viel einfacher, glücklich zu sein. In Bescheidenheit wächst die Dankbarkeit. Und darin ist ein Schlüssel zum Glücklichsein. Wenn ich nicht mich davon abhängig mache, ach, ich will noch das haben und das möchte ich gern haben und das möchte ich gern haben und lauter Dingen hinterher jage, die ich vielleicht niemals erhaschen kann und mich darin verzehre, das ist kein schönes Leben, glaube ich. Und wenn ich aber mit dem, was ich habe, wenn ich das wirklich genießen kann, wenn ich mich daran erfreuen kann, auch wenn das jetzt kein Überfluss ist, dann bin ich innerlich wesentlich reicher, weil ich nicht 1000 Sachen habe, denen ich noch nachjagen muss. Wir lesen das von Paulus im Philipperbrief in den Kapitel 4, in den Versen 10 bis 20. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das schreibt Paulus. Er hat Gaben empfangen, er hat Versorgung empfangen von der Gemeinde in Philippi. Und er freut sich drüber. Er würdigt das. Er bedankt sich auch dafür. Das Wichtigste ist ihm dabei aber nicht, dass er was bekommen hat, dass er jetzt für sich irgendwas vereinnahmen kann, sondern das, was ihm dabei wichtig ist, ist, dass die Gemeinde in Philippi sich in dem, dass sie ihn unterstützten, Schätze im Himmel gesammelt haben. Paulus ist nicht davon abhängig, dass ihm Versorgung geschickt wird von Menschen. Paulus weiß um seine Identität. Er kennt seinen Wert, den ihm Gott verliehen hat. Sein Streben ist einfach die Ehre Gottes. Er schreibt selbst, dass er sowohl Überfluss als auch Armut kennt. Ich kann mir vorstellen, dass Armut nach Überfluss eine besondere Herausforderung ist. Wenn man mal in der Situation war, dass man so richtig hatte, dass man nicht den Pfennig zweimal umdrehen musste, sondern dass man so mit den Hundertern um sich werfen konnte, in unserer Zeit gesprochen. Dass, wenn sich diese Situation umdreht und wenn man dann in Armut kommt, dass es dann nochmal eine ganz besonders schwierige Lage ist, weil man das andere kennengelernt hat, das andere geschmeckt hat und sich plötzlich ganz anders einschränken muss, was man vielleicht vorher so nicht kannte. Ich bin dankbar, dass ich hier in Deutschland leben darf, dass ich sowohl geistlich als auch materiell gut versorgt bin. Ich denke, dass die meisten von uns das ebenfalls betrifft. Manche von euch haben vielleicht noch andere Zustände erlebt, als im Nachkriegsdeutschland teilweise noch Not und auch Hunger geherrscht hat. Oder dass vielleicht in Rumänien, wo neben materieller und geistlicher Not auch noch staatliche Willkür und Unfreiheit dazu kam. Als junger Mann von nicht mal 60 Jahren kenne ich das nur aus Erzählungen. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass aus der Bibel ganz klar hervorgeht, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden. Ein ganz kleiner Vorbote waren die Finanzkrisen der letzten Jahre und auch die jetzige Corona-Zeit. Man kann ein kleines bisschen erahnen, was geschehen könnte. Aber wir hier in Deutschland sehen das noch aus einer sehr komfortablen Perspektive, meiner Meinung nach. Aber in Zeiten wie diesen dürfen wir uns ganz besonders wieder bewusst machen, dass die Nähe zu Gott das Einzige ist, was dauerhaft trägt. Und die wollen wir suchen. Und auch in der Nähe Gottes, wenn wir seinen Weg treu gehen, kann es harte Zeiten geben, in denen wir einfach ans Ende kommen, wo wir einfach am Ende sind. Als Beispiel ist mir Elia eingefallen. Elia hatte einen großen Sieg errungen, hat wirklich mit Gott was erlebt und für Gott ein Zeichen gesetzt, auch damals, als er die Baalspriester, hunderte von Priestern mit einem von Götzendienern, da mit diesem Feuer, also die hatten da so einen Wettstreit, welcher Gott antwortet, wenn wir ihn rufen. Ist es der Götze, der Baalspriester, oder ist es der lebendige Gott, dem Elia angehangen hat? Und das lesen wir im ersten Buch der Könige, im Kapitel 18, dieses Ereignis, wo dann die Baalspriester einfach stundenlang mit irgendwelchen Ritualen und Tänzen und so weiter keine Antwort von ihrem Gott gekriegt hatten. Und als Elia zu Gott gerufen hat, hat Gott mit Feuer geantwortet auf dem Altar, den er vorher sogar mit Wasser durchtränkt hatte. Und Gott hat da ein Feuer aufgerichtet als Zeichen seiner Herrlichkeit. Die Götzendiener wurden alle umgebracht, wie das zu damaliger Zeit üblich war. Und Elia hatte einfach wirklich einen großen Sieg mit Gott errungen. Ein absolutes Highlight. Und im nächsten Kapitel, im Kapitel 19 vom 1. Könige, lesen wir, wie Isabel, wie die Frau von dem damaligen König, einen Boten zu Elia schickt und sagt, das wirst du mit dem Leben bezahlen. Und plötzlich wird Elia ganz klein. sein Herz verzagt. Er ging fort um seines Lebens willen, wie es heißt. Und er ging in die Wüste und setzt sich unter einen Strauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. Nach diesem großen Event ist er plötzlich innerlich völlig am Ende, völlig verzagt. Nach dem, was er erlebt hat, was Gott alles tun kann. Manchmal knickt der Glaube einfach oder die Zuversicht einfach ein. Und trotzdem, Gott ist da. Ich möchte mich eigentlich nicht so gerne in dieser Mutlosigkeit wiederfinden, die Elia da zeigt, die ihn da überfallen hat. Aber ich weiß, auch in so einer Situation ist Gott treu. Das dürfen wir auch lesen in diesem Kapitel. Und ich möchte für mich persönlich immer mehr lernen, aus dieser Gottesnähe heraus, so wie Paulus, in Dankbarkeit die Situationen zu nehmen, wie sie sind. Und ich darf auch für mich persönlich in Anspruch nehmen, was in Römer 8 im Vers 28 steht. Und jetzt mute ich euch mal die Volksbibel zu. In einem sind wir uns aber ganz sicher. Für alle, die Gott lieben, gilt, alles muss letzten Endes immer zum Besten laufen. Denn Gott will das so und hat uns dazu ausgesucht. Auf dieser Grundlage habe ich auch eine gute Basis dafür, glücklich und zufrieden zu sein, den ganzheitlichen Frieden Gottes zu haben, der so viel mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg. Ich suche diesen Frieden und dieses Vertrauen zu Gott, wie es ein Hiob, ein Daniel und seine Freunde und auch viele andere, von denen wir in Gottes Wort lesen, erlebt haben. Ich habe ja schon ab und zu Beispiele da genannt in meinen letzten Predigten. Ja, und dazu möchte ich auch jetzt jeden Einzelnen von euch einladen. In diesen Shalom. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir versorgt sind. Ich danke dir, dass wir nur dich so sehr brauchen, mehr als alles andere. Und du da bist für uns. Ich danke dir, dass du dich uns hingegeben hast. Ich danke dir, dass du unser Erlöser bist, unser Retter, aber auch unser Freund. Und ich möchte bitten, dass wir dich immer mehr kennenlernen, Herr, dass wir uns immer mehr darin üben, uns auf dich zu beziehen und dich zu suchen und aus dir herauszuleben.